Ja, moin moin. Ich höre gerade das Intro und stell fest, du warst in den Ferien gar nicht hier, ne?
Nee, ich war in den Ferien gar nicht bei dir, aus Gründen.
Ach ja, stimmt.
Genau, womit wir auch schon beim Thema sind. Letzter Ferientag heute.
Letzter Ferientag. Und wie war es gewesen, Reinhard?
Ich weiß nicht. Es verging dieses Mal wirklich wie im Fluge, weil ich ja nur halb zurechnungsfähig war zwischendurch. Aber jetzt ist alles wieder gut. Ich würde mal sagen, ich bin bei 85%, kann alles wieder machen, bin nachher noch ein bisschen platt, aber ansonsten alles Taco. Ja. Genau. Und selbst? Habt ihr ein bisschen die Sonne genossen?
Also erstmal nicht mehr zurechnungsfähig, willkommen in meiner Welt. Aber das ist ja bei mir Standard. Und ansonsten kann ich das total bestätigen, hat sich hier auch so angefühlt. Vor allem wahrscheinlich, weil wir uns bewusst dazu entschieden hatten, nicht in den Urlaub zu fahren. Und ich habe tatsächlich jetzt die 2 Wochen komplett durchgeworkt, weil echt noch bis Ende des Jahres einiges ansteht. Weihnachtsaktion hast du ja jetzt in diesem Jahr auch ein bisschen partizipiert. Das ist immer relativ viel Arbeitsaufwand.
Ja.
Genau, das alles zusammenzukriegen. Dann gibt's noch das ein oder andere Designprojekt. Dann habe ich noch ein Update für meinen Online-Kurs, für den Filmmeisterkurs. Da habe ich ein bisschen was gefilmt. Dann habe ich eine Trilliarden YouTube-Videos gefilmt, ein bisschen neuen Input auch für den Online-Campus, für meine Online-Plattform. Ja, 1000 Sachen, dann ist demnächst Bass and Drums Weekend und auch noch ein, zwei andere noch größere Projekte stehen jetzt sozusagen, machen sich gerade bereit, bearbeitet zu werden. Da wurden jetzt in den Ferien schon ein bisschen bearbeitet. Dann gibt es auch noch ein größeres privates Projekt. Dazu dann vielleicht nächste oder übernächste Woche ein bisschen mehr. Also lange Rede, kurzer Sinn. Viel zu tun und dementsprechend ist die Zeit auch echt so weggeflogen. Ich bin glücklicherweise nicht krank geworden. Ich hoffe nicht, dass es mich jetzt nächste oder übernächste Woche ereilt. Meine Tochter hat jetzt die letzten 2-3 Tage so ein bisschen immer so on-off-mäßig gefiebert, aber der geht's wieder gut. Ja, und haben trotzdem ein bisschen Zeit verbracht. Also von daher war alles irgendwie eigentlich alles in Ordnung. Und ich freue mich jetzt auf den Jahresendspurt, würde ich sagen. Oder wie meine Schülerin Simone letztens sagte, ja, nach den Herbstferien ist auch vor der Weihnachtsaktion.
Ja, das auf jeden Fall. Da habe ich ja schon eine Basslinie beigesteuert und
so ist es.
Ist ja jetzt auch gar nicht so früh, ne? Also wenn man irgendwelche Weihnachts-CDs aufnimmt, also ich erinnere mich da an eine Sache mit einer Big Band, da haben wir irgendwie bei 30 Grad im Studio alle schön irgendwie in kurzer Hose geschwitzt im Sommer, weil das braucht ja dann ein bisschen Vorlaufzeit. Das heißt, typischerweise nimmt man so Weihnachtskram ja im Sommer auf. Und jetzt ist ja dann doch schon auch der Moment, wo man schon fast die ersten Dominosteine gegessen hat, den ersten Glühwein getrunken. Ich bin jetzt auch im Club. Und fühlt sich das ja doch schon weihnachtlich an. Und ich habe dann diese Woche nicht nur für dich die Weihnachtsspur aufgenommen, sondern Matti hatte sich dann in Paris überlegt, nachdem er die ganzen Leute, die da so in der Metro rumstehen und so und Musik machen, hat er sich überlegt, er könnte sich ja auch mit seinem Cello vielleicht irgendwo mal hinstellen und sich das Taschengeld aufbessern. Und dann haben wir diese Woche schon schön Weihnachtsstücke. Ich habe da so ein paar zweistimmige Sachen rausgesucht und habe dann gedacht, ach komm, das ist meine Chance, mal wieder den Kontrabass und den Bogen auszupacken.
Hast du nicht noch letzte Woche gesagt, dass das eher nicht so deine Abteilung ist?
Ja, es ist nicht meine Abteilung, aber ich finde es halt trotzdem geil. Also Kontrabass ist halt einfach vom Klang her ein so schönes Instrument und dieses Streichen irgendwie, ne? Und dann habe ich gedacht, ja komm, das ist super. Und so Matti findet das dann auch total cool, ne? So zu zweit klingt ja dann auch schon echt cool. Und mittlerweile ist es bei ihm dann auch schon Musik, sage ich mal.
Nicht nur
Katzen. Und dann habe ich ihm noch nicht nur tote Katzen, genau. Dann habe ich eben noch, weil das natürlich alle in der Metro auch hatten, noch ein Buch mit Weihnachtscello-Stücken mit Begleittracks bestellt. Cool. Das müsste heute oder morgen kommen, ja, weil er braucht natürlich auch eine Boombox, wie die Jungs das alle haben. Klar. Und den Begleittrack dann dazu, damit das schön fett klingt. Ne?
Fällt das dann in deinem Fall schon unter Kinderarbeit eigentlich, wenn du Matti jetzt in die Fußgängerzone schickst?
Ja, das Geld kriege ich natürlich als Manager, das ist klar. Ich werde den da ab jetzt immer die Wochenenden morgens aussetzen und abends wieder abholen. Nein, ja, alles gut. Mal gucken, ob er sich wirklich traut und Spaß hat. Ich versuche ihn ja immer noch zu überreden, dass er mit zur nächsten Jam Night kommt, ja, und irgendwie Creep oder so mit den Jungs, ja, rockt. Also das wird er auch hinkriegen, ja, aber er ist noch nicht schüchtern überzeugt.
Ja. Ja, meine Tochter, die springt ganz gerne so auf dem Bett rum. Und tut so, als wäre sie Sängerin, also hält dann so, ne, so als Fantasie Mikrofon in der Hand und macht so, und ich sage, oh Charlotte, kannst du ein Lied für mich singen? Und letztens so hält sie die Hand auf und sagt, Gage.
Das ist gut, das ist gut. Ja, und Projekte kommen auf jeden Fall noch. Ich habe ja gerade so verrückte Noten, die waren gestern oder so in der Post.
In der Post? Aha.
Für Solisten, 4 bis 8-stimmigen Chor, Orchester, mhm, und Band. Das ist was, da habe ich vor 2 Jahren oder so mal Ja gesagt. Und ich dachte, das wäre so eine normale Chorbegleitung. Und dann ist das irgendwie verschoben worden und findet jetzt irgendwann statt. Mhm. Und das ist halt so mit Orchester, das sind dann Leute von den Essener Philharmonikern und so. Mhm. Und dann habe ich mir das so angeguckt. Erstes Stück ist direkt gar nicht so ohne 12/8. Mhm. Wechselt aber zwischendurch auch immer mal mit Tempowechseln in 4/4 und wieder zurück. Und du musst die Tempowechsel, cool, eigentlich im Kopf haben, sonst, ja, ne? Oder, also, ich finde ja immer schwer, also ich spiele ja nicht oft auf Dirigat, so, ne? Ja. Und gerade wenn Leute eigentlich aus der Klassikwelt kommen, dann machen, ja, die ja, die geben dir die 1 und, ja, die 1 kommt aber dann klanglich erst einen Takt später.
Ja.
Ne? Weil das ist ja in der Klassik irgendwie, haben viele, ja, Dirigenten ist das dann mit so einer Zeitverzögerung. Ne? Ja. Also die ersten Male war ich da immer völlig, weißt du, ich sehe, die Hand geht runter, ist unten und ich mach BAM und alle, ja, anderen kommen halt einen Schlag später. So, ja, ne? Musste sich total dran gewöhnen. Oder ich habe mir ja auch mal beim Musical ein paar Shows angeguckt, weil ich da eigentlich mal Zap machen wollte. Das war dann aber irgendwie alles terminlich und auch gar nicht so attraktiv als Zap für mich mit dem Unterrichtsding, was ich dann hätte nicht machen können. Aber selbst da hast du ja, wenn du 2 unterschiedliche Leute da vorne stehen hast, dass sie das schon so ein bisschen anders auch wieder machen, ne? Und das ist echt auf eine Welt Fall. Für sich, so auf Dirigat spielen, finde ich.
Auf jeden Fall. Ich sag jetzt mal, für mich als Drummer war ich nicht oft in der Situation, aber schon ein paar Mal. Und das kann ich ganz genauso bestätigen, dass das auch erstmal echt weird war. Ich glaube, ich habe das mal hier im Podcast erzählt, die Story, wo wir mal, ich habe eine Zeit lang in Stuttgart im Schauspielhaus gespielt, das war auch mit Dirigat. Und gab es dann irgendwie so eine Generalanspielprobe, also noch ohne Publikum und so. Und so eine Stelle, wo wirklich so eine Art Finale war und dann so abrupte Stopp, ja. Und dann wirklich so Orchester Target und wirklich nur erste Geige ganz zerbrechlich, ne? Also wirklich Totenstille, du hättest Flöhe husten hören können und war auch erst alles gut. Und auf einmal, und dazu muss ich sagen, ich habe da keine Schuld dran gehabt, ja, ich habe da nicht mal drauf eingewirkt, ist der Galgenarm von dem Beckenständer, wo das Ride-Becken drauf war, ist einfach abgebrochen, ja, und genau, ich habe das, glaube ich, hier mal erzählt. Ja. Im Grunde genommen habe ich, also mit dieser Aktion, an der ich eigentlich gar nicht beteiligt war, ich war sogar weggelehnt vom Schlagzeug, weil ich irgendwie, weiß nicht, 80 Takte Pause hatte oder so, ja, also ich hatte nicht mal Stöcke in der Hand, aber ich habe im Grunde genommen den Ballrock geweckt, also der Dirigent ist auf jeden Fall hart ausgeflippt. Genau.
Ja, auf jeden Fall habe ich hier dann in die weiteren Stücke geguckt und dann direkt das zweite ist so 5/4 und geht immer mal in 4/4 und 3/4 und 6/4 hin und her und etc. Und es hört sich aber alles ganz harmlos an, aber du bist beim Lesen echt so. Ne? Und damit sind wir eigentlich dann auch schon beim heutigen Thema der heutigen Folge.
Ja.
Weil das ist auch so, dieses Album hört man und es hört sich alles total harmlos an und wenn man es unter die Lupe nimmt, ja, nicht komplett harmlos, aber es ist, also sagen wir mal so, es ist jetzt nicht sowas, wo manch anderes Familienmitglied hier sagen würde, boah, das ist ein bisschen stressig, wenn ich das zum Essen laufen lasse oder so, mach das doch mal aus. So,
ne? Genau, und das ist...
Also, müssen wir diesen Jazz jetzt hören? Also das ist das jetzt eher nicht, ne? Also,
und das ist ja direkt, also wir springen jetzt mal richtig, wir machen jetzt mal eine Bombe in den kalten Pool. Das ist ja eine der Zauberkräfte von unter anderem Vinnie Colaiuta. Die haben es ja letzte Woche schon so ein bisschen getriggert. Andi ist irgendwie in die falsche S-Bahn eingestiegen. Keine Ahnung, was da letzte Woche passiert ist. Diese Folge, die wir heute aufnehmen, war eigentlich für die letzte Woche geplant. Und Genau. Und eine der Zauberkräfte von Willi Kolajuta, und er hat sehr viele Zauberkräfte, ist, dass der Typ totales Ondmeter-Zeug kombiniert immer mit einem stabilen Puls, sodass der oder die Otto-Normalverbraucher-Zuhörerin sich dadurch nicht zu stark, na, wie sagt man, belästigt fühlt. Und die Platte, ein Stück ganz besonders für mich, ja, ist das Paradebeispiel dafür, wie man...
Wir haben ja noch gar nicht verraten, welche Platte. Und zwar geht es natürlich um 10 Summoner's Tales von Sting. Ne?
Genau.
Und du warst jetzt schon beim Drummer, Willi
Kolajuta. Ja, es tut mir leid. Also man muss jetzt hier jede Sekunde nutzen, um ja den Papst persönlich, nee, im Grunde genommen zwei Stufen über Papst zu huldigen. Genau. Es geht um genanntes Album. Da gibt es relativ viele Songs mit Oddmeter.
Ja.
Und eine andere Band, um das noch kurz zu sagen, also wer in Oddmeter so ein bisschen forschen will unter der Kategorie macht mich musikalisch an, aber ich mag es nicht, wenn es zu technisch wird. Hier nochmal der obligatorische Biffy Clyro Werbeblock. Das ist eine Band, wie ich finde, kaum eine zweite, die super viel mit Oddmeter macht, und man kriegt es erst mit, wenn man Sticks oder Bass in der Hand hat und versucht mitzuspielen und denkt, hä? Wo war hier nochmal die Eins?
Die haben wir, glaube ich, auch in unserer Folge über Oddmeter damals auch genannt. Das wollte ich noch nachgeguckt haben, welche Nummer das war. Aber ihr findet das.
Alle.
Krumme Takte, Oddmeter, genau.
Achso, die Folgennummer, ja.
Ja.
Genau, okay. Ja, bist du, darf ich das fragen, bist du bei dieser Platte schon Zeitzeuge oder ist das für dich auch erst, bist du erst im Nachhinein drauf gestoßen worden, dass es so krass ist?
Da bin ich erst im Nachhinein drauf gestoßen worden. Also den ersten Song, den ich vermutlich wahrgenommen habe von der Platte, ist It's Probably Me. Allerdings in der Version mit Clapton, die ja Film-Soundtrack war zu Lethal Weapon 3. Mhm. Hab Lethal Weapon immer gerne geguckt.
Ich auch.
Genau, stirb langsam Lethal Weapon, so die schönen Weihnachtsfilme, die man immer guckt quasi.
Nee, Weihnachtsfilm ist doch im Grunde genommen Herr der Ringe, ne?
Ja, auch. Aber es kommt ja auch seit vielen Jahren immer stirb langsam Weihnachten in alle Teile.
Also, Herr der Ringe, es gibt Elfen und Gandalf ist im Grunde genommen Low Carb Santa Claus. Also
ja, genau.
Und es gibt Schnee.
Und dann bin ich irgendwann übers Bassspielen natürlich bei diesen Songs gelandet, also bei diesen Oddmeter-Sachen, Love is Stronger Than Justice als sieben Viertel oder Seven Days dann als fünf Achtel und so. Das sind dann total coole Songs und Herausforderungen. Und ich habe dieses Album immer mal rund gehört und habe aber jetzt in der Vorbereitung nochmal so viel neue Sachen entdeckt. Also jetzt auch mit diesen Möglichkeiten hier Spuren zu isolieren, da sind habe ich nochmal Sachen gehört, so wo ich so gedacht habe, ach krass, so, und das steht in keinem Buch so.
Natürlich nicht.
und abgefahren. Und es ist aus Basssicht, es ist nichts flashy, es sind keine Basslinien, mit denen du irgendwie angeben kannst, aber sie sind trotzdem genial und auch doch an vielen Stellen, wenn man wirklich jede Nuance spielen will, dann ist es auch alles andere als mal eben so. Ne? Mhm. Und die Tiefe, die das Ding da drin hat. Und ich finde einfach auch die ganze CD, also so ganz viele, ich habe so ganz viele Intros, Outros genommen, weil einfach du kannst dich so in den Sound reinlegen, ne? Wenn der da diesen Sidestick spielt, ne? Da ist jeder, du kannst dich da reinlegen, ne? Ist wie eine warme Badewanne, die ganze, dann, also dieser ganze Sound, der umarmt dich so, ne? Auch Sting mit seinen Sounds und also das ist schon relativ produziert, aber die haben ja versucht, so ein Live-Feeling da reinzukriegen. Ne? Also es gibt ja auch diese Videos dazu, wo sie quasi, also Sting hat ja zu der Zeit in England gelebt, hatte da sich ein relativ großes Anwesen geholt und die haben das ja mehr oder weniger in diesem Herrenhaus im Wohnzimmer aufgebaut, vorm Kamin, haben da aufgenommen und da gibt's so, ja, ich sag mal, Live-Videos, die aber, glaube ich, ziemlich gestellt sind, weil man sieht ganz oft, dass Sting nicht das spielt, was auf der Platte zu hören ist. Manchmal schnipst er sogar, obwohl der Bass schon läuft oder so. Und aber das hat schon diese Live-Atmosphäre und so höre ich die Platte eigentlich auch, obwohl das, glaube ich, dann doch am Ende relativ ausproduziert ist und so.
Ja, wobei ausproduziert natürlich in den 90ern noch ein bisschen anders war als heutzutage.
Ja, das ist schon noch
echte Musik.
Nee, das meine ich auch, aber ich bin mir nicht sicher, ob die eben immer alles live zusammen eingespielt haben.
Ach so.
Am Ende des Tages.
Könnte man vielleicht ein bisschen recherchieren. Wäre die Frage, wer der Produzent war von dem Album. Und und dann könnte man das mal schauen.
Ich glaube, dass die relativ live, denke ich mal, gearbeitet haben an den Songs und sowas, aber Sting hat ja auch viel immer schon fertig. Also der hat ja auch die Gitarrenparts teilweise schon. Ja, ich meine, gut, mit dem Dominic Miller, die sind ja quasi nach Police, seitdem arbeiten die ja schon immer zusammen und tun das auch immer noch. Wahrscheinlich ist das musikalisch gesehen der engste Vertraute, den Sting hat, würde ich mal denken, so, ne? Und merkt man da natürlich auch. Und ist aber einfach super Kombi, ne? Also wir haben da ja, also Vinny an den Drums haben wir schon gesagt, dann natürlich Dominic Miller an der Gitarre und dann gibt's noch David Sanchez, keine Ahnung, wie man den ausspricht, an den Tasteninstrumenten. Und einen Haufen Gastmusiker, ne? Und das ist ja auch ein total buntes Ding. Also zwischendurch gibt's ja sowas wie, so dass dann so ein Erzähler quasi da reinkommt und fast so Kabarett-mäßig oder irgendwas so mit und irgendwas, ne? Es ist so ein bisschen wie Queen, ne, in dem Film, wenn Freddy halt sagt, und dann wollen wir ein bisschen Oper und ein bisschen das und, ne, also das ist sehr breit am Ende des Tages, aber doch ein total geiles Pop-Album. Aber ich denke, wir sollten mal was hören. Willst du mal das erste Ding reinhauen von dir?
Ja, womit fange ich denn an? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Wo fange ich an? Komm, wir fangen mal. Shit. Was ist denn der Opener von der Platte?
Der Opener ist. Kann ich dir sagen? Warte.
Sag mal.
Der Opener ist If I Ever Lose My Faith in You.
Alles klar, da hätte ich ja direkt schon, habe ich direkt gleich was beizufügen. Ich habe direkt zwei Faith-Ausschnitte.
Vielleicht habe ich dann auch noch einen, aber gucken wir erstmal deine.
Okay, fangen wir an. Numero uno. Und hier kommt der zweite. Und jetzt ist die Frage, brauchen wir deinen noch, bevor ich im Redeschwall einsteige?
Schwall du doch mal, dann machen wir meinen gleich noch.
Also, ich habe ja schon gesagt, also meine Shownotes für heute sind Vinny, Ausrufezeichen. für die zwei Leute, die irgendwie, keine Ahnung, im Wald in der Höhle leben und nicht wissen, wer Vinny Colaiuta ist, ich versuche mich kurz zu halten. Ich würde nicht sagen, dass Vinny Colaiuta mein Lieblingsdrummer ist, aber wenn mich jemand fragen würde, so, ich sag jetzt mal übergeordnet alles, was es so gibt von Schlagzeugspielen, wer wäre denn so der krasseste? Das wäre mit Abstand natürlich Vinny Colaiuta. Ich kenne keinen anderen Schlagzeuger, der zum einen so eine breite Range hat, was die Stilistiken angeht. Also wir packen mal hier ein, zwei Links zur Stippvisite, würde ich sagen, hier rein. Achtung, Rabbit Hole Alarm sozusagen, da kann man schnell versinken. Also das reicht irgendwie von Frank Zappa. Gibt's unfassbar hilarious Geschichten von diesem Typen, was die Audition angeht, bis hin zu Megadeth und anderes krasses Zeug, stellenweise auch gleichzeitig. Also Herbie Hancock, ich brauche keine Liste aufzählen. Also der Typ gewinnt das halt einfach. Also wenn ihr euch im Grunde genommen so ein Drummer-Kartenquartett vorstellt, diese vier, fünf Kategorien, kennt ihr noch diese Autoquartette? Und wenn du so in einer Kategorie den fetten Wagen hattest, dann war die immer so gold umrahmt oder so. Und bei Vinny ist quasi jede Kategorie gold umrahmt. Und wenn ich das einem Nicht-Musiker erklären müsste oder einem Schlagzeuganfänger, dann würde ich sagen, Vinny Colaiuta ist im Grunde genommen Chuck Norris der Drummer-Szene, nur dass die ganzen Stories stimmen. So, und zu Faith gibt es noch eine ganz witzige Story, zu der ich gleich noch kommen wollte. Also wir hören hier ein Shuffle viel, obwohl er gar nicht so richtig shuffelt. Es geht also so ein bisschen über die anderen Instrumente. Es geht ein bisschen, ich glaube, Tambourin habe ich da gerade gehört. Und er impliziert es natürlich, wenn er ein Fill spielt und zwischendurch mal 16 Synkopen drin hat, dann spielt er das. Und es groovt so unfassbar. Und diese ganze Platte groovt natürlich unfassbar, weil es sind alles unfassbar krasse Musiker. Und etwas, was für mich auf dieser Platte auch noch heraussticht, du als Nicht-Schlagzeuger schon gesagt, der Sound des Sidesticks. Ja, bitte, das ist der Sidestick-Sample. So, jeder will so einen Sidestick haben, genauso wie jeder in seinem Kontext auch so einen Snare-Sound haben möchte. Ja. Hör dir bitte mal die Snare an. Was ist das für ein Sound? So, ja. Also, das ist so, so sollte ein Drumkit klingen. Und es hat natürlich exorbitant viel damit zu tun, wer das spielt, also wie das gespielt wird, so, ne. Das wird wahrscheinlich auf einer ganz anderen Snare, wird es trotzdem so krass klingen. Und die Faith-Geschichte ist ganz interessant. Ich glaube, ich habe das mal in einem YouTube-Video, glaube ich, eingeblendet. Da packe ich mal einen Link von seinem Auszug. Einer meiner anderen Lieblingsdrummer war ja letztens bei Rick Beato. Der hat ja auch mit Sting gespielt, Josh Freese.
Ja.
Und am ersten Tag haben sie irgendwann Faith gespielt und Josh sagte dann so, bei den Drummern ist es so, gibt's immer so eine Sache, wo man immer so dazu tendiert, leicht unsicher zu sein. Das sind Shuffles. Und dann stand es halt auf der Liste und er hat sich total irre gemacht, weil im Original ist es halt von Vinny und Vinny ist halt einfach so der Mann und so. Er hat dann so beschrieben, was das für eine Qualität einfach ist, das so zu spielen. Ja. Und dass er sich im Grunde genommen die Buchse voll gemacht hat. Und dann haben sie es gespielt und dann dreht das Ding sich um und dann sagte Josh so, und es war so nach seiner Erinnerung im Grunde genommen das erste Mal, dass er irgendwas irgendwie kommentiert hätte, als war so der dritte oder vierte Song, und sagte, oh, since Vinny, you are the only other guy who made it sound correctly. So, also so, hey, du bist der einzige Typ neben Vinny, mit dem wir den Song gespielt haben, dass er richtig gut klingt, so, ne? Und Josh dann so, ja, thanks. Und dann sagte er so, boah, wenn er gewusst hätte, wie was ich für schlaflose Nächte hatte, nur wegen dieses einen Songs, so, ne? Und irre, ich verlinke das mal hier. Ist sehr, 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 sehr spannend und zeigt natürlich den Respekt und die Klasse des Schlagzeugers auf dieser Platte. So, ja. Jetzt du.
Ich habe gerade nur einen Unplugged Bass hier, aber ich muss mal gerade einmal kurz. Ah ja, genau. Also da passieren schon im Intro harmonisch Sachen, ne, weil das klingt alles so gefällig, aber der Sting, der nutzt halt auch Sounds, die eigentlich sperrig sein könnten von sich aus, ne? Also das ist ja hier so ein A-Akkord im Intro und da kommt immer ein A und dann kommt oben so ein liegender Ton, das ist dann erst der Grundton, dann die Dur-Terz, die Quarte und dann der Tritonus, also die verminderte Quinte oder die Kreuz 11, keine Ahnung, müsste ich mir den Song nochmal, den Akkord in dem Moment anhören. Aber das sind so sperrige Sachen, die aber total cool klingen, so, ne? Und das sind aber Sachen, die man jetzt, ich sag mal, in irgendwelchen seichten Pop-Sachen dann eher nicht so hört, ne?
Nee.
Und Sting nutzt ja auch nichts davon, um jetzt irgendwie anzugeben, ne? Auch die Basslinien, wie gesagt, ich habe noch mal eine isolierte Geschichte davon gemacht, weil viele von diesen, da ist immer so ein kleines Bebedebebedum drin, da musst du aber sehr genau hinhören, um das im Bass wirklich zu hören, deswegen habe ich das noch mal ein bisschen freigestellt. Und ich weiß nicht, ob der Sting damals schon diese Zupftechnik gespielt hat, wo der viel mit dem Daumen macht und dann mit den Fingern, also sehr gitarrenmäßig, so ein bisschen, das ist ja heute so, also wenn man sich so aktuelle Konzerte anguckt, du siehst in der Hand auch gar nicht so viel, was passiert, aber wenn du eine isolierte Spur hörst, dann passiert da so viel im Bass, aber das sind so ganz viele Kleinigkeiten, das ist halt der totale Wahnsinn so, ne? Und das ist ja, glaube ich, sein viertes Soloalbum und er hat ja auf den ersten Soloalben nach The Police selber gar nicht Bass gespielt. Und macht es hier Gott sei Dank wieder, weil man einfach merkt, so dass das halt dann der Bass unten als Fundament und oben der Gesang und dazwischen alles andere perfekt eingebettet, so dass das ist einfach alles so tierisch aus einem Guss und man also Sting fängt, glaube ich, nicht immer mit der Basslinie an oder so, ne? Aber man merkt einfach immer, dass er mit der Basslinie eigentlich immer den Song dann auch perfekt abrundet und zusammenhält, so, ne? Aber kannst ja mal einmal meinen kurzen Schnipsel noch machen.
Von Faith, ne?
Genau, If I Ever.
Naja. Sehr gut. Andys Special Mix. Auch das ist total spannend. Ich mache nochmal die ersten Sekunden.
Ja.
Guck mal, wie er dünn spielt und jetzt, wenn die Strophe kommt, auf die Achtel geht. Und in eine hohe Lage oktaviert. Finde ich voll die krasse Schubumkehr, ne?
Bum. Ja.
Bum, bum. Und dann.
Ja, also mit die arbeiten auch total krass mit Dynamik, auch über die Orchestrierung der Band einfach, ne? Ja. Und ob da jetzt gerade die Snare läuft oder der Sidestick und alle Instrumente, das ist so cool. Und auch diese ich sag mal, Promo-Live-Videos, die wahrscheinlich nach den Aufnahmen dann noch gedreht haben. Das ist zwar nicht immer das, was man eins zu eins hört, aber ist natürlich schon ungefähr das. Und macht trotzdem Spaß, denen zuzugucken. So, ne? Und da gibt's, ich weiß gar nicht, bei einem von den Songs, also das Ding hat ja auch einen Kontrabass da irgendwie mit im Studio. Und bei einem der Songs kippt der so im Hintergrund in Zeitlupe um. So, ne? Das ist auch so, da guckt er so mit riesigen Augen und dann kommt irgendjemand ins Bild gelaufen und stellt diesen Kontrabass wieder hin. Das ist mir auch mal passiert irgendwie. So, du stehst vorne mit dem E-Bass und siehst dann so aus dem Augenwinkel so einen Schatten und drehst dich um und so, nein.
Sehr schön, sehr schön. Ja. Also ansonsten können wir hier mal verlinken. Ich bin direkt auf ein komplettes Live-Konzert, ich glaube aus Stockholm, aus dem Jahr oder ein Jahr nach der Platte, also die passende Tour sozusagen zu der Platte, bin ich gestoßen. Das kann man sich ja dann auch einfach mal in Live anschauen und anhören und zu Gemüte führen. Und allerspätestens dann, wenn ich jetzt hier schon sozusagen in der Podcast-Folge, kippt einem natürlich die Kinnlade runter.
Ja, auf jeden Fall. Und die Platte kann man auch wirklich ein paar Mal hören und man wird so viel entdecken. Und also selbst wenn man aber gar nicht jetzt erstmal zu theoretisch daran gehen will, das groovt einfach alles so und ist einfach nur schön zu hören. Ich habe, ich habe mal das Intro genommen von Heavy Cloud, Cloud No Rain. Und ich sag mal, wenn man sich das erste Police-Album anguckt, dann ist Sting noch so, okay, da gibt's einen Song und ich folge jetzt dem Song mit meiner Basslinie. Ab den Police-Alben 2 und 3, also ab Zenyatta Mondatta und Ghost in the Machine, ist es so, dass man merkt, okay, Sting hat jetzt beim Komponieren mehr die Hosen an und er komponiert eigentlich viele Songs um eine Basslinie drumherum. Und ich habe das in meinem Police-Kurs habe ich das Loop-Basslines genannt, weil du eigentlich für einen ganzen Song oft oder sagen wir mal einen Loop für Strophe, Intro und einen Loop vielleicht für Refrain oder so, dass du wirklich, du hast jetzt keine Basslinie, wo sich ganz viel ändert oder so, sondern du hast einen Bassloop und um den rum ist der Song aufgebaut. Und die ganze Dynamik zwischen den einzelnen Teilen und diese ganze Lebenskurve des Songs entsteht dadurch, dass die anderen Instrumente andere Sachen machen, einsetzen, aussetzen, was weiß ich. Und der Bass läuft eigentlich komplett durch. Ne? Das heißt, der Sting hat es jetzt nie gebraucht, irgendwie auf dem Bass zu zeigen, was er alles kann. Wobei der jetzt ja schon kein schlechter ist, ne? Aber deshalb auch so ein bisschen oft, weil der jetzt kein wildes Gesleppe macht oder so, für manche Leute halt so ein, ja, ist halt so wie Paul McCartney, du brauchst, glaube ich, ein gewisses Niveau, um zu raffen, wie geil das ist, so.
Okay, ja. Gut, dann drücke ich jetzt mal auf Heavy Cloud No Rain, richtig? Ja. Ja. Einfach was da für ein Zucht direkt ist, so, ne?
Also, wenn das nicht groovt, dann, also wenn da unser Podcast-Name quasi nicht passt, dann weiß ich es auch nicht, ne?
Ja, ja.
Und okay, da passiert nachher einmal im Refrain ein bisschen was anderes, aber ansonsten ist der ganze Song bassmäßig dieser Loop, ne? Und die Gitarre spielt wie so ein Metronom die Viertel. Auch das sehen wir bei Police schon oft, wo die, ich sag mal so diese Police-Version des Reggae spielen. Und Reggae ist ja ganz oft eben Gitarre auf den Offbeats. Und bei Police haben sie es dann einfach teilweise verschoben. So, der Bass, die Gitarre spielt zwar dieses durchgängige Ding, aber eben nicht auf die Offbeats, sondern gerade. Und die anderen machen die synkopierten Sachen und das Schlagzeug rastet aus oder was weiß ich. Ne? Und ja.
Ich werde es nicht vergessen, ich habe das Ding zweimal live gesehen, einmal mit Vinny, einmal mit Josh, beides mal totale Erscheinung. Und mit Vinny war es im Hockeypark in Mönchengladbach. Und Band kommt auf die Bühne noch ohne das Ding. Vinny setzt sich an die Schießbude, fängt an zu spielen, so super easy, ne? Also wirklich irgendwie. Aber es ist sofort so.
Ja.
Selbst Leute, die nicht wissen, dass gerade Gott persönlich am Schlagzeug sitzt, so, es hat sofort so eine Tiefe gehabt. Der hat nur einen einfachen Beat gespielt. Okay, fair enough. Das Pickup-Fill war irgendwie von einem anderen Stern. Also da war klar, da saß da einmal so. Ich würde mal sagen, so 10-15% Drummer-Anteil im Publikum einfach mal einmal kurz blass aufstöhnen, so, wo klar war, alles klar, Chef im Ring, gut, check, haben wir das auch einmal geklärt. Es war schon echt spannend, so, ne? War ein tolles Konzert, ne?
Ja, und hier sind ja so viele unterschiedliche, warte, ich habe irgendwo mir das hier aufgemacht, so viele unterschiedliche Instrumente, die man halt hört, ne? Da sind mehrere Mundharmonika-Spieler auf der Platte, Trompete, Cello, Bratsche, Posaune, Geige, Flöte noch, was weiß ich. Sting selbst steht hier bei Wikipedia mit Gesang, Bass, Harmonika und Saxophon. Und irgendwo gibt's auch noch Dudelsack und Fiedel.
Aber das war natürlich auch ein bisschen so Mitte der 90er, Anfang Mitte der 90er war es natürlich in Sachen Popmusik, weil war Sting ja nicht der Einzige. Also ich denke da direkt auch an Peter Gabriel. Natürlich könnten wir auch mal hier mit in Alben für die Ewigkeit mit aufnehmen. Also die haben ja so ein bisschen auch ähnlich so eine Entwicklung gehabt, was so ein bisschen so die World Music anging, also zu diesem Zeitpunkt. Und bei Phil Collins hast du das auch auf dem 94er oder auf dem 97er Album, wo super viele Instrumente, die man vorher jetzt nicht so in Popmusik drin hatte, auf einmal drin waren. Also nee, also auch eher ungewöhnlichere Sachen, sage ich jetzt mal, für unsere westliche Musikkultur. Ne?
Ich hab auch ein bisschen das Gefühl, also ich meine, ich habe das auch irgendwo gelesen, dass zum Beispiel auch Fields of Gold, ne, also das Ding, also das ist ja schon ein ziemliches Herrenhaus, dieser Klotz da, ne, mit schönem großen Garten und so. Also ich würde jetzt mal so wie man sich das für irgendwelche Adligen vorstellt oder so. Und dann auch umgeben von Feldern. Dass dieses Fields of Gold dann auch inspiriert ist als Song zum Beispiel und auch die ganze Platte, ne? Und so teilweise sind diese Instrumente dann natürlich auch so ein bisschen typisch englisch, vielleicht auch so ein bisschen traditional music mäßig, ne? Dass das Ding da die Umgebung einfach so ein bisschen auch auf sich hat einwirken lassen, aber generell hast du natürlich recht, dass das auch insgesamt
so ein Ding in der war. Zeit, ja, und in der Zeit, ne, wie gesagt, gab's so einige. Soll ich mal Fields of Gold anmachen?
Ja, mach doch mal.
So sollte übrigens, ich mach mal deinen zuerst. Ich glaube, wir haben quasi das Gleiche. So sollte übrigens ein Sidestick klingen, liebe Menschen. You remember me when the west wind moves upon the fields of Bali. Forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. Ah, es ist einfach schön.
Ja, also also wie man so eine Tiefe entwickeln kann, ist dann wirklich auch ganz ganz großes Tennis, so, ne?
Ja,
also es ist deswegen hat Sting so eine lang anhaltende Karriere, weil er solche Emotionen mit Musik erschaffen kann.
Ja, das ist Wahnsinn. Das ist halt, wir reden hier wirklich über, ja, Popmusik, aber schon über wirklich, ich sag jetzt mal, 3- bis 7-minütige Kunstwerke von Popmusik. Ne? Das ist schon die große Schule. Und auch da, ne, was spielt Vinny da? Dunk, 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 dunk. Zwischendurch eine leichte Hi-Hat-Öffnung. That's pretty much it. Und wir reden hier über einen Typen, der hat so unterschiedliche Knöpfe auf seinem Dashboard, ja. Und da ist von Skalpell bis fünffache Atombombe ist alles drauf. So. Aber das zeichnet so einen Spieler natürlich auch total aus, dass wenn es die Musik erfordert, dass man sich zurücknimmt und einfach auch wirklich nur die Noten spielt, die der Musik dienlich sind. Und die Range auch auf dem Album, ne, ich sag jetzt mal Fields of Gold, von der Schlagzeugperspektive jetzt wahrscheinlich als vermeintlich einfachster Song, ja, auf der Platte, ja, bis hin zu einem Seven Days, ich sag mal so, das ist schon eine Spannbreite auf einem Album, wohlgemerkt. Ne?
Ja, ja. Und also auch bei Fields of Gold, im Bass passiert da jetzt auch nicht so super viel, aber wenn man sich dann anguckt, dass der Sting auf einmal sehr weit vorne Richtung Korpus zupft und so, ne, um einen schönen, warmen, dicken Sound zu kriegen und so. Also da sind natürlich ganz viele Kleinigkeiten, die da jeder an seinem Instrument macht, dass das eben alles auch perfekt klingt so, ne, und dann auch so ineinander greift. Ne.
Ja.
Das ist einfach im Prinzip, ne, so, na, also da sind jetzt keine großen Geheimnisse zu lüften. Das ist einfach die Umsetzung in Perfektion. So, ne? Und dieses, was du gerade sagtest, dass man könnte, wenn man wollte, aber man macht eben nur das, was perfekt für den Song ist.
Wie war das noch? Da zitiere ich Glückwunsch an dieser Stelle. Finally, auch Dave Matthews. Dave Matthews Band ist vor ein paar Tagen endlich in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen worden.
Da mussten wir erst eine Podcast-Folge machen, ja.
So das wird es gewesen sein. Die sind ja tatsächlich zweimal via Fanvote in die Nominees reingekommen, ne?
Okay.
Also es wurde quasi so eine Art Running Gag und war wohl eine ziemlich tolle Ceremony und sehr herzlich und so. Und auf irgendeinem Live-Album, was ich ständig höre, wenn ich ein bisschen rausgehe, spazieren gehe und so ein bisschen Musik höre, da haben sie wohl eine Silvesternacht gespielt, dann gab es ein bisschen Trouble auf dem Konzert und dann sagt er dann irgendwann, ey, Jungs, so die Kraft ist, dass man es könnte, aber die wirkliche Kraft ist, dass man es nicht tut. So, da ging es irgendwie um Schubserei und so. Und genau so ist es. Und natürlich auch steckt in so einem Stück wie Fields of Gold aus Drummer und wahrscheinlich dann auch aus Bassistenperspektive steckt da drin. Es ist halt immer noch ein Unterschied, ob Vinny spielt oder jemand anderes. Und das ist halt leider auch die brutale Wahrheit. Es ist halt ein Achtelnotenrhythmus, den die allermeisten in der zweiten, dritten oder vierten Woche am Instrument schon ganz gut bewältigt kriegen in dem Tempo. Aber all diese Qualitäten, die auch noch da sind, zahlen natürlich auch darauf ein, dass die einfachen Sachen wirklich so phänomenal gut klingen. Und das ist der Unterschied. Und das ist auch das Ding, warum selbst Menschen wie Vinny immer noch üben. Was ein bisschen spooky ist.
Ja. Hey, komm. So, wir müssen weiter Soundbeispiele raushauen. Eine Nummer, die mir vorher gar nicht so aufgefallen war, bisher Saint Augustine in Hell.
Okay.
Ist auch eine 7/8-Nummer und ist bis auf kleine, aber immer wiederkehrende rhythmische Schweinereien, so im 16-Bereich, die da mal eingeworfen werden, eine relativ gleichbleibende rhythmische Figur.
Okay.
Aber auch total geil. Also, ja.
Ja, ich hau mal rein hier.
Genau, das war jetzt wieder ein Bassmix quasi. Schlagzeug noch relativ laut mit, den Rest mal ein bisschen rausgezogen, weil der Bass natürlich schön songdienlich eingebettet ist normalerweise und man da viele Kleinigkeiten gar nicht so hören kann. Und boom, bum, 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Also ne, immer schön dieser Siebener, der da durchläuft.
Und da kann man das jetzt gerade gut hören, weil du es isoliert hast. Ich mach dir nochmal an. Hört mal bitte auf die Glocke vom Ridebacken. Das ist nämlich, es gibt nicht dieses eine Vinnie Colaiuta-Ding, weil es gibt unendlich viele. Aber eins, was man häufig auf der Platte und auf vielen Platten hört, die odd sind, ist, dass er den Puls quasi crossrhythmisch drüber laufen lässt, sodass er alle zwei Takte wieder drauf ist. Und das ist wahrscheinlich so dieses eine Ding, was gerade so auch für Nicht-Musiker dazu führt, dass da immer so eine Pulsfrequenz bleibt. Das heißt, ihr hört immer die Bell, hört ihr immer und dann ist sie sozusagen fast einen ganzen Tag lang auf dem Onbeat und einen ganzen Tag lang auf dem Offbeat. Also konzentriert euch mal auf die Bell.
Thank you.
Genau, das werden wir gleich dann auch nochmal bei Seven Days hören können.
Das haben wir auch gehabt in der Odd Meter Folge bei Ethiopia von den Red Hot Chili Peppers, wo auch diese am Anfang diese Gitarre, die wie ein Metronom klingt, sage ich mal, so ein bisschen in Vierteln durchläuft und durch den 7/8-Takt immer einen Takt quasi auf dem Puls ist und einen Takt auf dem Achtel Offbeat. Oh, das sind schon Schweinereien, auf jeden Fall.
Ich verstehe gar nicht, warum, ich weiß gar nicht, ob das Album verrissen wurde. Ich habe das total geliebt, vor allem den Track auch. Das war doch diese Ich höre den gleich, wenn wir fertig sind mit der Aufnahme. Ich mag's. Okay, so pass auf. Ich gehe mal, wir bleiben noch bei weniger ist mehr, wobei so wenig ist es gar nicht, aber ich drücke mal drauf. Shape of My Heart habe ich zwei Hörbeispiele zu rausgeholt und ich glaube, du hast den nicht drin.
Genau.
Hashtag so muss ein Sidestick klingen.
Of cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins, he doesn't play for respect.
Was ich da total betonen möchte, ist, er spielt da 16. Noten auf der Hi-Hat, das ist relativ schnell und das klingt wie gehaucht. Das klingt wie gehaucht. Das ist bei Seven Days ist es sogar, glaube ich, noch ein bisschen schneller gleich. Das ist eine Fähigkeit. Das kommt natürlich über Jahre. Dann entwickelt man das irgendwann, dass man selbst so Busy Patterns so leicht spielen kann. Aber wenn du diese, ich sag jetzt mal so diese Kraftausdauer in deiner Führungshand noch nicht so hast, dass du diese Patterns so delikat spielen kannst, dann hörst du das und das geht den ganzen Song so durch, bis auf immer so 2-3 Breaks so. Und das ist so schwer, das so schön zu spielen, weil dir fällt einfach am Anfang immer der Arm ab. Und wenn du das hörst, ja, das klingt ja wie Wellenrauschen irgendwie, ne? Meditatives Hi-Hat-Pattern, aber eigentlich ist es ultra schnell. Und einen zweiten Punkt, den ich noch machen wollte, deswegen gibt's von Shape of My Heart noch ein zweites Ding. Was jetzt hoffentlich spielt.
That's not the shape of my heart.
Und was ich jetzt sagen wollte, der hat nicht mal ein Crashbecken gespielt.
Ja.
Nein, nicht mal das. Nicht mal das. Und das ist so reduziert. Also waren ein paar schöne Öffner, da gibt es ein paar Stops, aber da gibt es kein Crashbecken, weil da keins hingehört. So. Und das ist so schön und so perfekt einfach, ne?
Ja, ich glaube auch, dass die Sachen, die der Dominik da teilweise auf der Gitarre zupft und so richtig schwierig sind, aber es klingt halt auch alles so leicht, ne? Also genau wie du das jetzt auch gesagt hast, ne?
Ja, also ich bitte dich, das Tempo, warte, Andi, das Tempo ist Shape of My, die Hi-Hat ist die ganze Zeit und du hörst ja, wie das fließt, ne? Wie das einfach so vor sich hin wabert und aber eigentlich ist irgendwie Maschinenraum so und das, also da eine Leichtigkeit reinzukriegen in solche Parts, das ist wirklich die große Schule auch, ne? Da haben wir gleich auch nochmal bei Seven Days.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe in Andys Basecamp ein bisschen auf Vorbereitung dieser Folge da ein bisschen alle teilhaben lassen und habe da das ein oder andere Schnipselchen auch quasi als Noten oder so gepostet und habe auch so eine kleine Rätselrunde gemacht, unter anderem zu She's Too Good for Me. Und da ist zum Beispiel, wenn man da das Intro hört, dann ist erstmal gar nicht sofort irgendwie klar, wo der Puls ist. Man hört zwar so ein Tick-Tack, 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 das ist so eine Uhr, die da eingeblendet wird im Video. Und dann fängt die Gitarre was an zu spielen. Und das ist total tricky gemacht, ne? Und zwar, wir haben ja öfter so Dreierverschieber hier schon angesprochen, 3-3-2-Figur oder was weiß ich, oder dieses typische Ding, was sich nach zwei Takten wieder auflöst und so. Aber wenn man jetzt einen Viertelpuls nimmt und man nimmt punktierte Viertel darüber, dann ist das ja ein Kreislauf, der sich nach drei Takten wieder von vorne aufmacht. Und also eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier und eins und zwei, ne? Dann bist du, dann hast du drei Takte rum und deswegen wird es selten genutzt, weil wir natürlich Musik immer in zwei- und vier-Takt-Päckchen fühlen, weil kaum jemand, ich sag mal im normalen Pop-Radio, traut sich, seine Zuhörer mit was zu überfrachten, was quasi alle drei Takte wieder von vorne anfängt, ne? Aber Sting macht es hier so, dass der Dominik auf der Gitarre eben, der zieht das einfach durch in dem Song. Das heißt, diese Gitarre setzt im Vergleich, wenn die anderen, die spielen, sobald der Gesang einsetzt, schön ihre Viertaktpäckchen. Also das Intro folgt diesem dreitaktigen Rhythmus. Aber die anderen spielen so ihre Viertaktpäckchen natürlich, so wie Gesangsphrasen, alles immer funktionieren. Und dadurch, dass der Dominik Miller aber alle drei Takte wieder von vorne anfängt, sitzt die Gitarre quasi jedes Mal ein bisschen woanders in dieser Begleitspur. Ne? Und das ist der totale Wahnsinn. Dann ist das auch noch geschaffelt. Ja, hören wir uns dieses Intro mal einmal an. Ich bin mir sicher, dass das für den einen oder anderen sehr sinnvoll wäre, das vielleicht mal bei 50% Geschwindigkeit dann anzumachen und das mal versuchen mitzuklatschen, diesen Dreierverschieber. Und die Schweinerei ist auch noch, dass im ersten Takt der Dominik Miller erst auf der 4 reinkommt. Das heißt, man hört tick, tack, tick, tack, tick und ne, auf der 4, also 1, 2, 3, 4 hört man, also die ersten beiden dieser des Dreierverschiebers werden quasi ausgespart, sodass man erstmal überhaupt keine Chance hat zu verstehen, wo oben und unten ist. Das ist der totale Wahnsinn.
Okay. I'm sold.
Ah, das ist das andere Hörbeispiel. Mach mal das, wo Intro hintersteht. Sorry. Ja,
das ist immer doof, wenn du sowas sagst, weil finde ich nicht.
She's too good.
Ach, da. Da, Intro. Oh, da. Entschuldige. Thomas.
Genau, also wer aus der Zuhörerschaft noch einen Popsong weiß, wo so ein Dreier so ewig durchgezogen wird, der lässt mir das zukommen. Du weißt noch einen, der sagt.
Ja, ich weiß natürlich ganz viele, weil das so ein klassisches Drummer-Geschäft ja normalerweise ist. Ja. Nicht bei drei Takte, aber bei zwei Takte könnt ihr das zum Beispiel in der Strophe von, Achtung, Bring Me to Life von Evanescence hören.
Ja, über zwei Takte geschenkt. Habe ich seitenweise Beispiele, okay, aber so mehr als zwei Takte, ne? Sowas, was sich dann einfach komplett verschiebt andauernd, das ist schon nicht so ohne. Und dann ist mir noch was aufgefallen, als ich die Bassspur isoliert habe. Das ist immer so ein so eine Tonleiter abwärts eigentlich, ab da, wo der Gesang einsetzt. Und das ist in dem Fall eine dorische Molltonleiter, weil bei Sting in den Kompositionen hat man ganz oft, dass man merkt, dass er von diesen sieben Kirchentonleitern, die es gibt, oder Modi, sich einen nimmt und diesen Sound auch so rausarbeitet. So, ne? Also hier ist zum Beispiel dann bei dorisch ist eine Molltonleiter, aber mit einer hellen großen Sechsten. Und wenn man die mit einer Mollterz kombiniert, dann kriegt man einen Tritonus. Und das ist das, was die Gitarre da nämlich spielt über dieses Verschieberding. Das ist also der charakteristische Sound, diese große Sechste. Ne? Und die arbeitet der Sting da auch schön raus. Und diese Tonleiter kommt die ganze Zeit abwärts. Und dann in vielen Büchern stehen einfach nur Viertelnoten. Dann habe ich auch Sachen gesehen, wo sich Leute schon ein bisschen mehr Mühe gegeben haben. Da ist nämlich immer so ein Di-Ba-Di-Ba-Di-Ba-Di. Da ist noch so eine Pendelnote immer dazwischen. Und die haben dann die Leerseiten aufgeschrieben, leere D- und leere A-Seite. Wenn man sich jetzt allerdings das isolierte Teil anhört, das können wir gleich nochmal machen, das war das andere Beispiel, She's the Good Bass, da hört man, dass da immer ein C kommt. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe überlegt, boah, scheiße, wie spielt man das? Und habe dann so überlegt, okay, vielleicht muss man die D-Seite auf C runterstimmen. Ne? Also das sind so Sachen, das hört sich alles total harmlos an. Aber ja, wenn man dann wirklich versucht, das auch zu spielen und komplett zu durchdringen, dann sind halt so viele kleine Schweinereien in diese Sachen drin. Und ich habe jetzt sowieso schon die Hälfte abgehangen. Deswegen halte ich mich mit noch tiefer gehenden Sachen jetzt zurück und wir hören das einfach vielleicht mal. Oh, Ja, sind wir jetzt die, Buddy, Buddy, Buddy. Also pendelt immer zum Grundton zurück. Und klar könnte man den auch greifen auf der A-Seite im dritten Bund. Das fand ich relativ komplex und habe dann so überlegt, wenn ich das jetzt im Studio hätte spielen müssen, dann wäre ich vielleicht einfach hingegangen und hätte mal kurz umgestimmt. So, ne? Keine Ahnung, wie er es gemacht hat. Auf jeden Fall auch wieder was, was im Mix gar nicht so rauskommt. Ne? Auch hier ist ja total... das Schlagzeug, da sind ja, glaube ich, du wirst mich gleich schlagen, aber ich höre da ganz viele Ghost Notes auf der Snare, ja, klar, und dann aber sehr.
Eine Art Texas Shuffle.
Genau, ne? Und also im Prinzip so durchgängige Snare, aber auf der 2 und der 4 macht's halt Patsch, ne? Ja, und die Bassdrum sitzt quasi immer, ja, auf der triolischen und, ne? Also immer auf 1, 2, 3, 1, 2, 3, also.
Ist das so, warte mal, hab ich den, ja, das höre ich jetzt gerade nicht so gut. Müsste ich mir nochmal anhören. Ich habe den, für mich war das nicht so spannend, war so, ja, okay, schneller Texas Shuffle, perfekt gespielt, natürlich, Vinny halt. Aber ich hatte schon bei den anderen Sachen, die waren so viel spannender, deswegen habe ich den nicht genommen.
Genau, aber auch das ist auch spannend. Also ich bin mir sicher, dass die Bassdrum da immer auf diesem Offbeat sitzt. Ne? Und das ist ja schon auch noch eine vertrackte Sache und ist total der Wahnsinn. Das ist ja auch Tempo 180 oder irgendwas. Ja, ne? Also ziemlich abgefahren. Dann dieser Dreierverschieber, diese Pendeltöne, also da sind so viele krasse Sachen drin.
Ich höre mir den Groove nochmal an und dann reiche ich das in der nächsten Folge, reiche ich euch das nach. Ich dachte gerade, nächste Folge, ziehst du nächste Woche dein Flea-Kostüm an, dieses Skelett-Ding eigentlich? So in Anlehnung an Halloween und so?
Ach so, stimmt. Da bin ich noch gar nicht, in meinem Kopf bin ich noch nicht so weit.
Egal, ich dachte gerade irgendwie. So pass auf, ich habe jetzt schon hier 20 Mal hier geteased, lass uns da einfach mal in 7 Days reinspringen. Was soll man dazu sagen? Ich finde, wenn du mit einem Song sagen musst, wie geht Musik, und das beziehe ich nicht nur auf die Drums, das beziehe ich auf das gesamte Stück, das ist mein Lieblingsstück von der Platte, auch wenn du die Drums rausnimmst, finde ich das schön. Aber ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, der Schlagzeugpart, der hebt es nochmal ein bisschen an. Da habe ich direkt 3 Snippets und du hast mindestens einen auf jeden Fall. Du hast das Outro noch genommen. Naja, okay, erst gleich. Ich leg mal los und dann praisen wir gleich dem Lord. So muss ein Sidestick klingen.
Achtel, oder?
Seven days was all she knows. Kind of ultimatum knows. She gave to me. She gave to me.
Und da haben wir schon wieder die ultra filigran Gespieltheit, die durchgängig spielt und wieder diesen Viererpuls macht. Also alle 2 Takte reibt sich das, ne? Du hast einen Takt, wo es quasi die ganze Zeit Onbeat ist und einen Takt, wo du es Offbeat spielst, ne? Und auch schon dieses Splashbacken gerade so, wie einfach wie delikat. So, kommen wir mal zum zweiten. Ich vermute, das ist der Ref. So muss eine Snare klingen.
It's plain to see.
Ja, grandios. Auch eine gute Nummer, um im Bass quasi alle typischen Fünfer Betonungen zu lernen. Ne, am Anfang ist es ja immer nur bumm, bam, ah, ah, bumm, bam, ah, ah. Hier im Refrain ist es überwiegend bumm, bumm, ah, bumm, bumm, ah. Und dann ist es in der Endausbaustufe ist es dann quasi Mission Impossible mit bam,
3, 3,
bam,
2, 2.
Bam, 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 genau. Ja. Und ich habe gleich noch so einen schönen, also eine meiner liebsten Stellen auf der ganzen Platte ist ja, wenn das Schlagzeug gleich in dieses Double-Time-Feel im Prinzip geht, ne? Das ist ja so, und Sting macht das dann am Ende auch nochmal, das ist mein Hörbeispiel, ne? Aber das ist wirklich, wo ich jedes Mal ein Grinsen im Gesicht habe, weil es handwerklich, aber auch musikalisch einfach so tierisch ist, ne?
Ja, es gibt in dem Stück noch so eine, ich nenne das jetzt einfach mal Drum-Feature-mäßigen Part, wobei ich mich jetzt ärgere, dass ich noch eine Stelle nicht hier als Hörbeispiel hab. Aber dann ist das so. Aber ich mache erstmal deinen an und dann gucke ich, ob ich meinen noch hinterher schmeißen muss.
Ja, meiner ist auch wieder Bass-Feature.
Okay, ja, dann schmeiße ich meinen auf jeden Fall auch nochmal hinterher. Ich muss da noch die von einem Schüler die Anekdote zu erzählen. Der hat sich an dem Song echt abgearbeitet Und der ist schon, Tom ist ein sehr, sehr, sehr fortgeschrittener Spieler. Also der hat jetzt keine Tempoprobleme und kriegt er das dann irgendwann auch ganz gut hin. Im Refrain hatten wir übrigens auch wieder diese Right Back and Bell sozusagen, die diesen durchgängigen Puls, der sich wieder über zwei Takte verschiebt, immer wieder sozusagen etabliert und den rhythmischen Anker wirft. Und dann hat der Tom das hier irgendwann aufgenommen und guckt sich das an und sagt, das klingt so ein bisschen Holzhacker-mäßig. Also ja, ist so. Also du spielst die Noten schon zum richtigen Zeitpunkt und so, aber es ist noch nicht, die Suppe muss noch ein bisschen köcheln. Das ist noch nicht so, wie es sein soll.
Ja.
Und also es zahlt nochmal ein, auch auf dieses, es geht, man kann noch irgendwie schneller auf der Halle spielen, aber es ist schon sehr schnell und das in dem Tempo so delikat zu spielen, das ist wirklich schwer. So, jetzt mal dein Bassmix vom Outro.
Reggae.
Ja, das ist zum Beispiel ein Lick gerade. Ja, ist einfach gut. Ein Lick ist da drin. Hier dieses Ding, was der da macht mit Sidestick High, der spielt der für einen Moment so Doubles mit einem Sidestick. Also, ich stelle mir das im Grunde, also das geht. Ich hab die Stelle mal geübt, bis ich es konnte, aber das ist auf jeden Fall Krafttraining so. Also, wenn du das so spielst, dass das einfach rausrutscht, dann stelle ich mir das so vor, wenn du dem Typen die Hand gibst, dann hast du das Gefühl, dass du einen Baumstamm in der Hand hast. Ey, es geht halt nicht anders, weil bei einem Sidestick hast du halt keinen Rebound und in dem Tempo irgendwie, das so zu spielen mit einem Doppelschlag erfordert Druck sehr viel. Genau, und ich mache, weil es einfach so schön ist, mache ich mein Autosnippet auch noch an. Ich weiß nicht, ob es exakt die gleiche Stelle ist. Wir hören mal. Auch großartig, wie das Stück dann aufhört mit diesem einzelnen Schlag hinten raus, ne? So, plupp, weg.
Ja, es ist der totale Wahnsinn. Also und ich finde auch diesen Spannungsbogen, also ich glaube, selbst wenn man überhaupt nicht versteht, was hier passiert, versteht man diesen dynamischen Spannungsbogen zwischen total gechillt und jetzt geht die Post ab und so, ne?
Ja.
Und das ist auch schön verteilt über die Platte. Also du hast dann solche Sachen, wo alleine in dem Lied quasi einmal von vorne bis hinten, also es fängt ja auch sehr zerbrechlich und so ruhig an, ne? Und dann passiert zwischendurch, hast du immer diesen Refrain, der so aufgeht und dann hier nochmal so richtig Alarm und so. Und dann hast du wieder so Sachen, ich habe Something the Boy Said, da habe ich nochmal das Outro genommen und das ist auch wieder so ein Loop-Ding die ganze Zeit, was einfach nur ein schöner Loop ist und dann plätschert der Song da drüber und ist so gut. Ja, auch hier wieder der Bass and Drums Mix und so Sting wechselt von sehr melodisch und höher, wo glaube ich auch noch so zwischendurch mal so zwei Klänge irgendwie, zwei Töne gleichzeitig einmal kurz kommen, dann irgendwann zurück wieder nur auf den tiefen einzelnen Ton und so und alleine das macht so einen Spannungsbogen aus, ne? Und so genial und simpel auf der einen Seite, aber dieses Bumbe, 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 ne, das läuft den ganzen Song durch, aber es nutzt sich halt nicht ab, weil es einfach total cool ist.
Ja, ich habe nichts hinzuzufügen. Also ich habe meinen Pulver mit Seven Days verschossen. Also du hast das gerade so schon, bevor ich den letzten Snippet quasi abgespielt hatte hier, schon gesagt, in dem Stück ist wirklich einmal alles drin. So, also wenn ich jemandem zeigen müsste, was macht musikalisches, auf der einen Seite sehr, also exorbitant musikalisches Schlagzeugspiel aus? Was macht Schlagzeugspiel aus, was technisch wirklich raffiniert ist, ja, wo wirklich was drin ist, wo man, was man eben nicht mal eben so im Vorbeigehen irgendwie mitbegleiten kann, sondern wo du feststellst, was ist denn hier los? Und das Ganze aber immer unter der Überschrift, und das macht in meinen Augen, und wahrscheinlich nicht nur in meinen Augen, wie Nicole Hüther zu Sonne Monster Player, immer die große Überschrift ist Musikalität. Trotz all dieser, ne, also trotz dieses Skill-Levels und dieses, der wird halt oft auch beschrieben wie ein Chamäleon, ja, weil er halt wirklich tatsächlich leider alles gut kann, so, ja. Und deswegen habe ich vorhin auch mal einmal so ein, zweimal bestimmt gesagt, so, dieses ganz klassische Winnie-Lick, das gibt's gar nicht. Weil der Typ spielt halt keine Licks. So, der kann halt alles spielen. Und das taucht dann, wenn's gebraucht wird, taucht's halt auf. Ne? Also, die einzige Winnie-Komponente, die ich für mich bisher entdecken konnte, ich habe mich durchaus, wie wahrscheinlich jeder weiter fortgeschrittene Schlagzeuger, schon ein bisschen länger mit dem Kollegen beschäftigt, ist tatsächlich dieses Oddmeter und einen geraden Puls darüber spielen. Das ist etwas, was man auch in anderen Produktionen, wo er spielt, häufiger mal hört, so, ne? Das ist so, da könnte man sagen, das wäre vielleicht so ein Winnie-Ding, aber, würde zu kurz greifen und deswegen will ich da gar nichts mehr hinzufügen. Also ich bin, das ist eine Platte, die mich phasenweise sehr inspiriert hat und für mich war die Platte tatsächlich auch ein Einstieg ins Oddmeter-Thema. Ich war nie so der Typ, der so für Progressive zu erwärmen war. Also ich hab das Zeug auch immer mal gehört und mich da reingehört und mich da auch reingefuchst, um das spielen zu können. Aber das hat mich nie so abgeholt. Und hier, finde ich, passiert das halt auf so einer Ebene, die mich emotional kriegt, weil das schöne Musik ist, die ich mir gerne anhöre. Und trotzdem ist auf dem Album so viel drin, dass das auch sozusagen mein Analysehirn sozusagen, mein Drummerhirn total glücklich macht. Und ja. Ich finde immer wieder was, wo ich denke, was hat er denn da schon wieder gemacht? Da muss ich mal reinhören. Irgendwie,
ja, ich, ne? Weiß so total, was du meinst. Und auch super Songs einfach für einen Unterricht. Also ich habe noch ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob du noch eins hast.
Nee, ich habe alles gesagt.
Ich habe noch Love is Stronger Than Justice. Ein 7/4. Mhm. Jedenfalls im Intro- und Strophenteil. Und es ist immer irgendwie dumm. Und da hat man so typische, ich sag mal, das ist so eine Blues-Rock-Linie eigentlich so ein bisschen. Man hat immer dieses, dass die Mollterz sich in die Durterz auflöst im Bass, was dann auf diesen Dominant-Sept-Akkord, typischer Blues-Akkord, hindeutet, also Dur, Dreiklang, kleine Septim. Und wenn man dann aber, dann sind da mal so kleine Läufe, die das Ding spielt, so alle vier Takte oder so, habe ich gerade schon gesagt, man fühlt ja alles so in Zweier-Vierer-Päckchen. Und da startet, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht richtig täusche, startet immer der Abwärtslauf, aber dann auf der Mollterz, also über einen Dur-Akkord. Das ist so ein ganz typisches Blues-Ding einfach. So, okay. Und dann kommt der Refrain und da biegen sie dann stilistisch in eine Stilistik ab, mit der an der Stelle, glaube ich, keiner rechnet, der den Song zum allerersten Mal hört. Und das ist, Sting sagt ja in Interviews immer gerne, dass Musik ihn selber überraschen muss. Und da schafft er es auf jeden Fall, wenn dann der Refrain kommt und dann die Stilistik und auch die Taktart wechselt, dass man einmal so kurz denkt, what?
Genau. Ich drücke mal auf Play. Stronger Than Justice, ne?
Ja.
Guck mal, den hätte ich auch gehabt. Howdy!
Ja, da kommt auf einmal der Country-Wechsel-Bass, ne? Das ist so abgefahren, aber geil, auf jeden Fall.
Ja, total. Ich mag es auch total. Ja, cool. Ja, ihr hört, wir sind Feuer und Flamme für dieses Album und zu Recht, wie ich finde. Also das ist auch etwas, was sich noch nicht so abgenutzt hat. Also da, ich habe jetzt im Zuge unserer meiner Vorbereitung muss ich ja sagen, ich war eine Woche früher fertig als du. genau, war ich auch wieder, habe ich auch jetzt im Laufe dieser Woche auch nochmal immer wieder mal reingehört und gedacht, ach Mensch, so hat mal zwei, drei Stücke mir auf den Kopfhörer gegeben in der Übesession und einfach mal für mich ein bisschen dazu gespielt. Macht immer noch Spaß, nutzt sich nicht so ab.
Ja, und ich meine, 1993, hallo, das ist über 30 Jahre alt, aber klingt das so?
Nee.
Also könnte auch irgendwie, ich glaube, wenn er das jetzt veröffentlichen würde, hätte das vielleicht ein bisschen schwerer in dem musikalischen Umfeld, in dem wir jetzt sind. Aber ich glaube, die Qualität setzt sich am Ende durch.
Das ist auch meine Hoffnung. Das ist auch meine Hoffnung. Aber ich glaube, he's doing fine. Also der hat seine Schäfchen schon etwas länger im Trockenen. Und,
ja.
Und wenn es mit der Mucke nicht mehr läuft, dann kann er ja noch ein bisschen Wein machen. Ich glaube, da ist er auch nicht unerfolgreich. Und dann passt das auch schon. Ne? Ich glaube, allein Every Breath You Take reicht für die nächsten 10 Generationen an Tantiem. Da wird sich ja immer noch gestritten. Als Andy Summers und Sting streiten sich ja immer noch sozusagen, was die Anteile des Songs angeht. Und Every Breath You Take war, festhalten, ich glaube 2022 der meistgespielte Song im Radio weltweit. Also, und der ist ja jetzt auch schon älter als 2 Tage. Und dementsprechend geht's her. Heißt er nicht sogar eigentlich Summers?
Ja. Wie heißt der? Ja, ne? Also die Platte ist ja auch ein Wortspiel, ne? Also ah, okay. Ten Sumner's Tales ist ja zum einen irgendwie, also Gordon Summer oder Sumner, genau. Ne? Ja. Ist so eine Mischung aus seinem Namen. Und dann eben, der 10 Geschichten des Boten.
Ja.
Also könnte man noch übersetzen. Also ja. Von Herrn Summers oder des Boten halt, wie man will.
Ja. Ja, stark. Starkovic. Alles klar. Ich glaube, wir schließen für heute, oder?
Ja, wir können jetzt lange labern, aber ihr müsst euch das Ding auch wirklich mit Fokus aufs Musik hören. Also am besten nicht beim Staubsaugen oder so. Nee. Wirklich anhören. Das hat es auf jeden Fall verdient und wird euch auch denke ich, glücklich machen.
Da gehe ich fest von aus und ich denke, wir wiederholen uns hier an dieser Stelle, aber wenn man so eine Platte hört und da sind stellenweise Sachen dabei, die wirklich auch komplex sind, dürfte der eins nicht vergessen.
Hauptsache grooved.